Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Herzlich willkommen. Heute begrüße ich meinen Sohn Linus, das ist mein älterer Sohn. Und bin ein bisschen aufgeregt. Das ist einmal so eine neue Situation. Herzlich willkommen, Linus.
Ja, danke. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Wir werden über die heutige Jugend reden, über die Einstellung der Jugend, vielleicht ein bisschen über Erziehung, über Klimawandel darf natürlich nicht fehlen, natürlich über die politische Situation aktuell, Österreich, weltweit. Da sind sehr viele spannende Themen. Sag Linus, bist du glücklich?
Interessante erste Frage. Ja, würde ich schon sagen.
Ja?
Wieso die Frage?
Weil ich finde, das ist die Quintessenz. Wenn man glücklich ist, ist schon mal die halbe Miete, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde, wenn man, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es auch hinaus. Oder wie das Sprichwort gehen.
Ja, so ähnlich.
Also quasi, wenn man Positivität ausstrahlt, dann glaube ich, kommt die auch zurück. Das ist so eine Sache, die ich auch von dir gelernt habe, glaube ich.
Ja, meinst du, jetzt auf Zweckoptimismus ein bisschen übertrieben, lustig, aber hast schon ganz gut angenommen. Ja. Was dich ja sehr, sehr beschäftigt, ist die politische Lage. Wir diskutieren sehr oft, wir haben eigentlich sehr viele politische Themen zu Hause. Wie beurteilst du das? Also lassen wir jetzt einmal die Kriegssachen weg, lassen wir mal die allgemeinen Strömungen, die es jetzt so gibt, Österreich, Europa, Amerika.
Ja, ich könnte das jetzt halt eben aus meiner Perspektive oder aus der Perspektive meiner Generation mal sagen. Ich finde, dass es sehr interessant ist, weil einerseits sehr viele Leute in meiner Generation mehr interessiert an Politik sind, aber gleichzeitig haben wir dann auch so das andere Extrem, wo sie überhaupt nicht interessiert an irgendetwas sind. Und ja, es kommt da so eine Schere auf, wo du eben durch Social Media wahnsinnig viel, sehr leicht Sachen teilen kannst und sehr leicht Sachen auf Stories reposten kannst, sodass eine große Menge an Leuten vielleicht wichtige Informationen schnell sieht. Und ich glaube, das war früher auch nicht einfach so möglich. Aber gleichzeitig zu dem positiven Aspekt von dem ermöglicht das halt auch dann, dass sehr viel Falschinformation auch verbreitet werden kann. Und es ist alles irgendwie so ein bisschen sehr vage, weil es gibt nicht wirklich Regelungen für Social Media in dem Sinne. Und es ist irgendwie, glaube ich, gerade an einem komischen Zeitpunkt. Ja.
Gekommen. Aber wie siehst du die politische Situation, zum Beispiel, machen wir mal Österreich, wie stellst du dir, oder was hast du da Befürchtungen, oder ist da eh schon alles verloren, oder kämpfst du darum, gehst du wählen, also wie siehst du das, wie seht ihr das?
Ich glaube, dass bei vielen Menschen ein bisschen die Hoffnung verloren gegangen ist in die Politik und es einfach nur noch mehr. Also es gibt zwar die Hauptparteien, aber es ist irgendwie so alles ungefähr das Gleiche. Also sie unterscheiden sich nicht großartig in ihren Wahlprogrammen. Es wirkt irgendwie so, wie als würde jede Partei, die an die Macht kommen, irgendwie immer im Endeffekt das Gleiche machen.
Ja, aber Andi Babler unterscheidet sich jetzt, wenn er es überleben wird, sehr massiv, oder?
Ja, klar.
Oder
versucht es wenigstens. Natürlich, aber dann ist es auch wieder was anderes, was er jetzt im Wahlprogramm sagt und was er dann umsetzt. Ich meine, wir haben es mit den Grünen bemerkt, die in die Regierung gekommen sind und natürlich, ich sage nicht, dass sie, weil es gibt ja dann auch viele, die sagen, ah, die Grünen haben ihr Rückgrat verloren, die sind quasi die Sklaven der ÖVP geworden und was auch immer. Ich glaube nicht, dass es so krass ist und die Grünen haben viele Sachen durchgesetzt, die positiv waren und die ich mir auch erwartet hätte von den Grünen, aber es ist trotzdem irgendwie, wenn man es mit den Grünen vergleicht, von denen sie gestartet sind oder noch vor 10 Jahren, ist es halt ein anderes Grünen. Und ja, also ich finde das ist dann sehr interessant, wie Parteien sich dann, natürlich muss man Kompromisse eingehen, finde ich schon, aber ich finde dann halt auch so, wen wähle ich jetzt, wenn im Endeffekt dann eh alles irgendwie ungefähr das Gleiche rauskommt?
Da gäbe es noch die Bierpartei, die ist komplett anders.
Die Bierpartei, finde ich, hat wahrscheinlich auch eben diesen großen Erfolg, weil sie quasi so eine, wie sage ich das, so Grassroots-Partei ist, von einer, einer Person, die jetzt nicht direkt aus der Politik kommt vielleicht, die offen und ehrlich ist oder zumindest so wirkt. Ich weiß nicht, ich kenne den Marco Pogo nicht persönlich. Aber
ich kenne ihn, aber der ist authentisch, so wie er ist. Also der, ja. Aber es ist natürlich eben beginnend, so wie es bei den Grünen war, man kann viel reden, aber wenn du im Establishment bist, kannst du gewisse Dinge nicht mehr machen. Ja. Und noch zu den Parteien, jetzt Grüne, ÖVP, ich finde, dass die eigentlich besser waren oder mehr durchgesetzt haben als ihr Ruf. Ja? Ich weiß, du bist nicht der ÖVP-Liebhaber, aber es ist natürlich schwer, und eine Konstante reinzubringen, damit irgendwas weitergeht. Und das dauert halt ein bisschen. Und noch von außen stehen, das kann ich es leicht sagen, ich ändere. Opposition ist immer leicht. Mhm. Aber wie siehst du die Gefahr jetzt, das Kickl?
Ja, das ist ein anderes, ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber ein anderes Thema, auch speziell mit der AfD und der FPÖ oder der generelle Rechtsdruck jetzt wieder.
Du hast ihn ja selbst erlebt, du lebst in Holland.
Ja, also eben wie in Holland jetzt der Rechtspopulist gewonnen hat, und jetzt im Endeffekt irgendwie auch nicht wirklich Anschluss findet, keine Partei will mit ihm koalieren. Und es ist halt eben irgendwie dieses populistische Denken, es ist eine Krise, den Leuten geht schlecht, es ist eine Person da, die mächtig erscheint, quasi eine leichte Antwort hat auf ihre schweren Probleme. Und natürlich verstehe ich es dann, wenn Leute eben sich für die leichte Antwort entscheiden und dann halt sagen, fehlen wir mal die, weil das ist quasi mein Stempel, das es mir nicht gefällt.
Protest wahrscheinlich, ne? Protest.
Ja, natürlich, halt Protest und halt leichter Ausweg aus der Krise, aber...
Aber da kann ja auch links halt wählen, da könnt ihr ja auch Kommunisten wählen, links wählen, also als Protest. Mhm. Aber warum haben die liberalen Holländer, hast du da ein bisschen einen Hintergrund, warum die liberalen Holländer gerade so extremst rechts gewählt haben?
Ja, ich glaube, das ist dann halt auch sehr viel... vom Land her kommt, also zum Beispiel, ich lebe ja in Amsterdam und da war links-grün quasi die soziale Partei und die grünen Parteien haben sich zusammengelegt und die waren sehr, sehr stark dort. Aber dann hast du halt eben die ländlicheren Regionen, lustigerweise meistens, die auch in der Nähe zur Grenze sind, die dann eben... Gerd gewählt haben. Der heißt übrigens auch lustigerweise Gerd.
Okay.
Aber
Gerd Rüther oder wie der heißt, gell? Ja, so irgendwie.
Na, ich
ja, verdräng mal lieber.
Mir fällt jetzt Basch.
Aber es ist halt europaweit ein Trend. Und
ja, es ist traurig leider, weil aber auch nicht wirklich was Verwunderliches, finde ich, weil wir haben es ja auch in der Geschichte gesehen, immer wenn es zu Krisen kommt und zu schweren Zeiten, dann eine starke Führungsperson kommt. Eine
Führungsperson,
sagen wir mal. Ja, ich meine, wie sich die Kickl nennt, der Volkskanzler. Ja, ja. Also ich meine, das ist ja eigentlich...
Eine Sprache,
die... absolut, so hat sich Hitler damals genannt, Volkskanzler. Also ich finde, das sehr, also wir bewegen uns in sehr gefährliche Richtungen. Und wenn man das halt mit vor 100 Jahren vergleicht, wirkt so, wie als hätte die Menschheit wenig gelernt. Und natürlich, und dann Social Media feuert das Ganze dann nochmal an. Ich habe jetzt letztens eben den Beitrag von Jan Böhmermann gesehen zur AfD und wie die AfD TikTok und Social Media nutzt, um junge Menschen speziell zu manipulieren. Ich glaube, es waren 3-mal so viele junge Leute, die die AfD erreicht, wie alle anderen deutschen Parteien. Und da muss ich schon sagen, so es ist erschreckend, so weil wir können das jetzt so weiterlaufen lassen noch ein bisschen, aber
Aber stimmt da, ich meine, eigentlich ist es ja auch eine Sache der Bildung. Stimmt da die Bildung dann nicht der jungen Leute? Sind die nicht mehr, man sagt ja, mit zunehmender Bildung werden die Leute intelligenter und fallen auf sowas nicht mehr rein. Aber anscheinend sind die Leute nicht genug gebildet, um da reinzufallen, oder? So haben wir es gelernt, oder das wäre meine Ansicht der Dinge.
Ich würde nicht sagen, dass die Leute weniger gebildet sind. Ich glaube sogar, würde meinen, dass sie mehr gebildet sind und mehr Möglichkeiten haben. Ich glaube, das Problem ist eben, oder ja, das Hauptproblem ist quasi Social Media. Ich meine, man muss sich anschauen, wie viele junge Menschen pro Tag eigentlich oder wie viel Teil von ihrem Tag sie auf Social Media verbringen. Und sobald du auf Social Media bist, speziell bei TikTok oder jetzt sagen wir Instagram Reels, hast du einfach diesen Algorithmus, der dein Konsumverhalten kontrolliert und wo du dann auch nicht so viel dafür kannst, was du eigentlich konsumierst. Und dann kommen da die ganze Zeit irgendwelche Themen rein und eigentlich werden wir manipuliert von diesen Algorithmen. Und natürlich können Algorithmen auch zum Vorteil sein und ich meine, ich verwende ihn ja auch und du kannst auch quasi einen Algorithmus in einem klugen Sinn verwenden, indem du wirklich schaust, dass du so und so viel Zeit auf einem Beitrag, der dich interessiert, verwendest und dann eben die, die dich gar nicht interessieren, schnell wegswipest. Und so könntest du eigentlich deinen Algorithmus trainieren, dass er dir quasi nur Sachen zeigt, die du willst, dass sie dir zeigen. Aber es ist alles ein bisschen komplex und ich glaube, dass diese Social-Media-Unternehmen dann auch sehr auf Profit gehen und politisch dann vielleicht
manipulieren.
Also
aber Social Media, da fällt mir jetzt ein, also die heutige Einstellung der Jugend zur Arbeit und überhaupt zur Leistung. Man hört ja immer, oder ich erlebe das selbst mit, das hat sich meiner Meinung nach wieder ein bisschen gebessert. Work-Life-Balance, ich will nur mehr 3 Tage, 4 Tage arbeiten oder ich wäre sowieso gleich Influencer oder ich mache jetzt eine Menge Kohle damit, aber die ehrliche Arbeit interessiert mich nicht mehr. Wie schaut es in deinem Freundeskreis aus? Habt ihr auch so ein Denken oder sagt ihr, nein, wir müssen eh arbeiten und wir müssen auch mal fest arbeiten oder wir wollen auch arbeiten? Wie schaut das aus?
Ich glaube, dass wir uns gerade in einer schweren Zeit befinden, wo viele junge Leute eben sich die einfachsten Sachen nicht mehr leisten können. Und wo zum Beispiel in eine eigene Wohnung ziehen ein wahrer Luxus geworden ist. Wo Lebensmitteleinkäufe einfach wahnsinnig teuer geworden sind. Wo einen Abend mit Freunden draußen feiern und was trinken, ja, quasi schon wirklich einen Teil des Gehalts wegnimmt. Und ich glaube, dass ja, es wird alles immer teurer. Wir verdienen aber auch nicht mehr, weil die Anforderungen sind extremst gestiegen. Für die meisten Jobs brauchst du ein fertiges Studium und eigentlich schon Berufserfahrung. Aber die Berufserfahrung kannst du nicht bekommen, wenn du eigentlich keinen Beruf gibst. Also es ist alles so paradoxonisch komisch. Und gleichzeitig verdient man dann auch nicht mehr, aber alles wird teurer. Also es wirkt so wie, als würde...
Aber der Wille wäre da.
Ich glaube schon, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube auch, dass vielleicht mehr Leute motiviert wären, mehr zu arbeiten, wenn sie auch gescheit entlohnt werden würden. Und wenn das dann mehr Sinn machen würde, ich arbeite so viel und dann kann ich mir aber dafür dann mehr in meiner Freizeit leisten. Aber gerade jetzt, speziell bei jungen Leuten, wirkt es irgendwie so, wie als würden wir hackeln, aber...
Aber es ist nur so, also da trifft sich unsere Meinung auseinander, weil ich bin ja der Meinung, man soll einem was zeigen, was man kann und ich glaube, die Chance hat jeder und sich erst draufarbeiten und ich sehe das immer wieder, dass ich Leute vorstelle und gleich irgendwie im oberen Niveau einsteigen möchten und sagen, na, für das Geld arbeite ich nicht. Ich weiß die Geschichten, wenn ich sage, wie wir begonnen haben, aber das will man nicht mehr, oder?
Ja, aber statistisch gesehen leben wir halt leider nicht mehr in dieser Economy von damals, wo quasi der American Dream, man kann sich jetzt vom Tellerwäscher hocharbeiten, das ist einfach nicht mehr realistisch und das wird es auch nicht mehr spielen, weil die Phase des Kapitalismus ist tot. So, es braucht etwas Neues, es braucht etwas Frischeres, es braucht etwas, was mehr Sinn ergibt als jetzt nur diese quasi Trickle-Down-Economy, wie sie heißt.
Das sehen wir bei unserem Lieblingsthema, Kapitalismus, oder deines zumindest. Da gehen ja unsere Meinung auch oft auseinander. Kapitalismus, Multis, wie siehst du das?
Ja, ich finde, es ist eben auch ein sehr aktuelles Thema gerade, glaube ich, weil wir sind an einem Punkt in der Geschichte angelangt, wo es einfach klar ist, dass wir mit dieser Form des Kapitalismus, die wir gerade betreiben, einfach nicht mehr, also das ist, hat keine Zukunft. So. Im Endeffekt, ich meine, klar könnten wir das jetzt noch 10 Jahre durchziehen und dann ist aber, weiß ich nicht was, also das ist, glaube ich, starke Apokalypse. Aber ja, wenn man vielleicht dann doch
was eine... Was ist jetzt Kapitalismus? Also, wie wäre das im Allgemeinen Kapitalismus? Ist das jetzt Ausbeutung? Ist das jetzt wenige verdienen, also die Geld ist so verteilt, dass wenige am meisten haben und die anderen immer ärmer werden?
Ja,
so,
ich meine, wir sehen es ja jetzt eh mit den ganzen Statistiken, die Armen- und Reichen-Schere, die sich immer größer ausgibt und ich will jetzt auch gar nicht so hier diesen Kapitalismus ist so böse oder was auch immer reinbringen, aber es macht einfach keinen Sinn mehr, wenn man sich's rein logisch anschaut. So, ich kann nicht Leute haben, die wirklich hunderte Milliarden an Geld haben und 500 Leute in Amerika, die quasi 90% des Geldes kontrollieren. Das geht sich einfach nicht mehr aus. So, das funktioniert das System nicht mehr. Man kann nicht einfach nur nehmen, weil dann, also es macht einfach logischerweise keinen Sinn, dieses System. Und bringt vielleicht der oberen 1% etwas, aber den 99% drunter bringt es eigentlich Leid und viel weniger Chancen. Und es ist eigentlich schade.
Hättest du eine Lösung? Ich meine, ich weiß ja, aber ja, es
heißt natürlich,
was habt ihr Jungen für eine Lösung? Wie würdet ihr euch eine Welt vorstellen?
Ich glaube, es gibt da bessere Experten, die man fragen könnte für Lösungen. Und ich glaube, die Lösungsansätze sind da. Ja, man muss sie einfach nur durchziehen wollen und vielleicht auch einmal mehr auch auf Kritik hören und nicht immer nur, er hat gesagt, Kapitalismus ist böse, er ist ein Kommunist, was auch immer. So, ich finde, dieses Schwarz- oder Weiß-Denken ist einfach blöd und es stoppt jeglichen Diskurs, weil so, man ist nie perfekt, so, man kann sich immer verbessern und das wäre jetzt sehr dringend nötig, speziell in unserer Zeit.
Ja, da sind wir beim nächsten Thema, ich meine, ich switch jetzt einmal weiter, Klimawandel. Ich finde es nicht, dass es jetzt ein bisschen, ich sage mal, eingeschlafen, aber es ist irgendwie so ein bisschen verdrängt durch die Kriege. Irgendwie viele denken, sie haben die Wichtigkeit getan, okay, da gibt es die Klimakleber noch, ist auch wieder, sind noch da. Ja. Immer lästig, aber so generell, der große Ansatz, der große Wurf ist ja noch nicht gelungen.
Ja, nein, also das merke ich auch extremst, auch in meinem Freundeskreis oder generell so, was der Konsens gerade ist, ist einfach, selbst, ich würde fast sagen persönlich so, es ist einfach, es war die Pandemie, dann kam der Russlandkrieg, dann jetzt der Israelkrieg. Es sind einfach so viele, und dann der generelle ganze Rechtsdruck in Europa, also es gibt, glaube ich, so viele Themen, die gerade auf uns zufallen oder uns begraben wollen, dass es, glaube ich, schwer ist, da jetzt dann auch noch über den Klimawandel zu unterhalten, der die Herausforderung unserer Menschheit momentan ist und der eigentlich wirklich Nummer eins sein sollte in jedem Gesprächsthema. Aber natürlich ist es halt, wir Menschen sind, haben ein Affengehirn. So. Wir sind dafür gemacht, im Wald Bären zu sammeln und in Gruppen Tiere zu erlegen und in Höhlen zu schlafen. Also natürlich ist das Individuum überfordert, wenn ich jetzt so ein Problem wie den Klimawandel auf ihn stelle, weil es da gibt es einfach nicht eine Lösung und keine direkte Lösung, und das ist nicht mehr recyceln oder weniger Plastik verwenden, ne? Weil es einfach so komplex ist, es hat so viele verschiedene Facetten, die man beachten müsste, um da wirklich etwas zu verändern. Und
weil jetzt, spätestens jetzt hätte ein Aufschrei auch geben müssen. Ich habe da irgendwas gelesen von diesem Eisberg, dem größten Eisberg der Welt in der Antarktis, der in 600 Jahren weg sein soll, überhaupt rasant schmilzt und dann die Wasseroberfläche weltweit um 30 oder 90 Zentimeter steigen wird. Ja. Und allein dann ist alles tot.
Nein, es ist auf jeden Fall auch schon zu spät, jetzt da irgendetwas Krasses aufzuhalten. Aber wie ich immer sage, ich finde, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Und es sind Lösungen da, schon seit einiger Zeit jetzt. Man sieht es ja auch in Österreich mit dem Bürgerrat, die diese Forderungen an die Politik gestellt haben für die Erreichung der Klimaziele. Aber der Wille fehlt und es wird nichts gemacht, wegen eben der Wirtschaft und des Profites. Klar. Und das finde ich dann eigentlich schon sehr erschreckend, weil im Endeffekt kontrollieren eine Handvoll Menschen unsere Zukunft. Und es geht eigentlich darum, wie mache ich mehr Profit für meine Aktiengesellschaft nächstes Jahr? Aber der Klimawandel, ob wir jetzt auf einem Planeten überleben können, das ist dann die andere Sache. Das ist ein schwieriges Thema.
Also, wir sind nicht mehr da.
Also ja, es ist.
Aber meine Frage noch, du bist ja, du studierst ja Mode in Amsterdam. Sehr, sehr gut, finde ich, machst ganz tolle Dinge. Du beschäftigst dich auch mit Nachhaltigkeit, aber gerade in dieser Branche, Modebranche, wird ja sehr viel Schindluder getrieben, oder? Ich denke jetzt nur an Bangladesch, diese Ausbeutung. Ist da ein bisschen ein Wandel zum Guten, oder?
Es ist ein interessantes Thema, weil einerseits ist eben die Modeindustrie ein wahnsinnig oberflächliches und extremst umweltverschmutzende Industrie. Ich glaube sogar die zweitgrößte CO2-Ausstoßende der Welt. Und natürlich habe ich dann auch so ein bisschen mit mir diesen Kampf, wo ich mir denke, einerseits vertrete ich diese ganzen Standpunkte und Values, aber gleichzeitig bin ich in dieser Industrie gefangen und mich interessiert wahnsinnig, wie finde ich da diesen Mittelgrund oder ist das überhaupt noch etwas für mich? Sollte ich vielleicht etwas anderes machen? Aber dann denke ich mir auch immer so, vielleicht brauchst du genau solche Menschen in dieser Industrie, die anders denken, die Veränderungen wollen. Und was mich dann auch sehr überzeugt hat, war eben dieses Mode als Handwerk, quasi Mode mehr als Handwerk zu sehen und als Kunst, das du mit deinen Händen machst, und ein bisschen so wieder diese Einstellung von damals zu bekommen, ich gehe jetzt zu einem Schneider oder zu einer Schneiderin, lass mir ein Kleidungsstück machen und dieses Kleidungsstück habe ich dann für 10, 20 Jahre und wenn es noch haltet, dann gebe ich es weiter meinen Nachfahren. Und das war einfach eine ganz andere Wertschätzung, als sie oft jetzt ist, wo du wirklich Modeunternehmen hast, die einen Haufen Kleidung raushauen, den ganzen Rest verbrennen, den sie nicht verkaufen, in die Wüste, nach Chile schicken. Und das sind dann quasi so die größeren Luxusmarken. Dann hast du die Fast Fashion Brands, die noch mehr Kleidung rauspumpen und quasi jede statt zwei- oder dreimal im Jahr eine Kollektion zu machen, jedes Monat eine Kollektion rausbringen. Und dann hast du jetzt seit allerneuesten oder seit ein paar Jahren auf jeden Fall dann so Fast Fashion Brands, das gibt es auch schon, wie zum Beispiel Shein, eine chinesische Marke, wo du dann quasi Microtrends hast, Trends, die eine Woche dauern oder ein paar Tage, und quasi das sind dann so Webseiten, wo du dann quasi dir ein Kleidungsstück für 50 Cent, 2 Euro kaufen kannst, und das wird dann irgendwie direkt von einer Fabrik in China an den Konsumenten geschickt, und ja, also es ist sehr oft einfach Sklavenarbeit, also wirklich Leute, die versklavt werden, und das hat dann auch nicht mehr wirklich was mit Mode zu tun. Also es ist dann wirklich einfach, ich bestelle mir jetzt irgendeinen Müll aus einer Sklavenfabrik, schnell, und das hält mich genau wahrscheinlich eine Woche, und dann kann ich es wegschmeißen. So, ja.
Ich hätte mir ein besseres Schlusswort gewünscht, aber das werde ich sagen. Also ich wünsche dir alles Gute in deiner Modebranche, und du hast für mich wahnsinnig Talent, natürlich bist du mein Sohn, und zieh das durch und verbessere die Welt so oder so. Ja. Wir diskutieren viel weiter, vielleicht daheim auch noch weiter.
Genau.
Also es macht immer Spaß mit dir.
Und ja, na, ich hoffe, ich habe nicht nur Negativität in deinen Podcast jetzt gebracht.
Aber überhaupt nicht, wir sprechen die Themen an. Ja. Das ist ja wichtig. Das waren meine Fragen. Danke. Ja,
das hat mich sehr gefreut,
da Danke. Zu sein. So, in meinem nächsten Podcast begrüße ich den Vizebürgermeister der Stadt Wien, auch Vizelandeshauptmann Christoph Wiederkehr. Es gibt da viele Themen in der Zusammenarbeit mit der SPÖ und so weiter, und ich werde gute Themen setzen. Ich freue mich drauf.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.